Einen schönen guten Abend an euch alle, an Sie alle. Ich bin Fabian Bächle, ich moderiere heute die Veranstaltung. Und bevor ich meine Gäste hier auf die Bühne bitte, muss ich euch leider sagen, dass Katja Mischenko heute nicht da sein kann. Aber es war für uns vielleicht so ein kleiner Akt des Widerstands, dass wir damit nicht wirklich d'accord waren. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wir machen wenigstens ein Videointerview mit ihr. Das gesamte Videointerview ist wirklich sehr hörens- und sehenswert. Das ist auf unserer Internetseite forum-dcca.eu zu finden. Und ein kleiner Ausschnitt, nämlich die ersten 10 Minuten, die zeigen wir jetzt.
Ich habe vor kurzem vorgestellt, dass ich auch über den Einsatz der ukrainischen Armee heute so spreche. Also ich sage gerne ukrainischer Widerstand und da beziehe ich mich auf unterschiedliche Traditionen. Einerseits natürlich der antifaschistische Widerstand. Ich will mit der Benutzung dieses Wortes auch unterstreichen, worum es geht. Und wie wir ideologisch diesen Krieg betrachten können oder einschätzen können. Andererseits beziehe ich mich auf die ukrainische Tradition und auf den gesellschaftlichen Widerstand, der sich vor 10 Jahren während der Maidan-Revolution manifestierte und in irgendeiner Form immer noch da ist, auch in diesem Krieg. Denn wie wir schon, glaube ich, mehrmals gelesen haben, geht es Russland in diesem Krieg nicht einfach um Territorien oder nicht einfach um bestimmte, weiß ich nicht, geopolitische, geostrategische Ziele, aber eigentlich auch um die Vernichtung der Ukraine. Und andererseits von ukrainischer Seite ist dieser Kampf gegen Russland auch irgendwie allgegenwärtig. Es ist nicht nur die Sache der Armee. Die Menschen spüren eigentlich, es geht um ihre Existenz und sie sind auch bedroht, auch in sogenannten oder relativ friedlichen Städten. Und diejenigen, die in der Besetzung einige Monate oder Wochen verbracht haben, verstehen auch sehr gut, dass sie nichts Gutes von russischer Armee erwarten können und dass sie eigentlich, die Zivilbevölkerung, auch ihre Ziele sind. Deshalb ist bei uns auch die Bewegung von sogenannten Volontären, von Aktivisten so aktiv. Sie unterstützen die Mediziner an der Front, sie unterstützen die Armee oder organisieren sich auch rund um die Themen der Veteranenversorgung, ja, und vielen anderen. Also das ist auch ein gesellschaftlicher Widerstand, den wir in der Ukraine haben. Und ja, heute sehe ich auch diesen Begriff Widerstand in all diesen Aspekten der ukrainischen Gegenwart, vor allem. Ja, ich glaube, dass es diese totalitäre und wahrscheinlich auch faschistische Imagination, die immer ihre Aggression mit einer Bedrohung erklärt. Und erstmal war die Bedrohung diese, ja, eigentlich der Sieg des Westens im Kalten Krieg und die Erweiterung des westlichen Einflusses. Und langsam war aber ganz konkret auch die Ukraine zu bedrohen, denn in der spiegelte sich vieles, wovor Kreml Angst hat. Das sind eben die Möglichkeit der Machtübergabe, ja, und überhaupt, ja, der Druck, die Macht weiterzugeben. Ja, und dann auch die Subjektivierung der Gesellschaft und der Wunsch der Gesellschaft auch politisch mitzubestimmen und diese Neigung zu Europa und diese Sympathie für den Westen. Ja, und Also all diese Ängste, was in Russland passieren könnte, aber um keinen Preis passieren darf, also das ist in der Ukraine alles da und deswegen ist es irgendwie ein idealer anderer, der vernichtet werden soll. Das kann man, glaube ich, nur psychiatrisch oder psychologisch erklären, wie diese Bilder entstehen, aus irgendwelchen Ressentiments andererseits aus der Semiotik der russischen post-sowjetischen Ideologie, wo der große Sieg gegen die Faschisten ein wichtiger Teil der Identität war. Und aus dieser Identität wurden die Ukrainer natürlich ausgeschlossen, wobei die ukrainische Einheit der Roten Armee zum Beispiel Auschwitz befreit hatte. Oder es gibt ganz viele andere Beispiele. Aber die Ukrainer galten in russischer Kultur, auch in diesen pseudo-historischen Narrativen, als Verräter. Deshalb waren wir auch vor allem Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg. Und dieses Bild wurde auch nach außen projiziert. Das gab es auch im westlichen Blick, glaube ich, eine lange Zeit, bis die ukrainische Geschichte nicht erzählt wurde, ja, oder die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht anderer sowjetischer Republiken, nicht nur Russlands. Wir waren, wie gesagt, die Verräter. Und dann waren wir nochmal die Verräter, weil wir uns nicht mehr mit diesem imperialen großen Bruder identifizieren wollten oder dass wir uns separieren wollten davon. Also das war auch natürlich der große Betrug. Und man muss auch sagen, wir hatten nie, das weiß ich auch als sowjetisches und frühes postsowjetisches Kind, wenn ich das so formulieren kann, es gab bei uns nie eine richtige antifaschistische Tradition. Auf rhetorischer Ebene schon. Es gab auch schöne propagandistische Filme über einen kritischen Blick auf Faschismus. Aber in der Wirklichkeit war die Sowjetunion antisemitisch zum Beispiel, auch ziemlich fremdenfeindlich. Einerseits hatten wir diese Idee einer multikulturellen Völkerfreundschaft, aber in der Tat, und das sieht man immer noch, glaube ich, an Menschen, wobei sich vieles verändert hat, gibt es sehr viel unreflektierte Xenophobie und es wurde nie in Frage gestellt. Wenn man von außen schaut, ja, auf Russland, gibt es diesen Respekt dem wichtigen Akteur im Zweiten Weltkrieg, der Faschismus bekämpft hatte, ja, und aber andererseits schaut man nicht rein, was heißt das eigentlich für diese Gesellschaften, ja, und diese Gesellschaften hatten ihre eigenen Konzentrationslager, deren Spuren jetzt irgendwie vernichtet werden, jede Art der Erinnerung vernichtet wird und die Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben, ja, und diese gewaltige Vergangenheit der Sowjetunion aufarbeiten wollten, sie sind jetzt in Gefängnissen in Russland oder institutionell verboten. Und das ist eben, ja, der große Antifaschist. Also mit diesem Mythos sind sie, glaube ich, schon durch. Und also das wiederholen sie immer wieder, Kiewer Regime, irgendetwas. Aber was sie damit erreichen, ist wahrscheinlich nur eine gewisse Entwertung dieser Wörter. Und man muss jetzt viel länger erklären, was ein Antifaschismus bedeutet. Teilweise auch in der Ukraine. Jetzt ist es, glaube ich, einfacher geworden, denn die Art und Weise, wie sich die russischen Soldaten verhalten, das ist natürlich wie ein Copy-Paste der Nazis-Aktionen. Also die Menschen werden in den Kellern einfach zusammengebracht, ganz viele, sie verhungern. Man wirft die Granaten in die Keller, wo sich die Kinder verstecken. Also das sind alles Praktiken, die dokumentiert wurden. Und das kannte ich bisher Ehrlich gesagt, nur aus den guten antifaschist oder antimilitaristischen sowjetischen Filmen, also nicht aus Propagandafilmen. Deswegen, wenn wir heute in der Ukraine über Antifaschismus sprechen, ist es etwas einfacher als davor, denn wir wurden ja als Nazis seit dem Jahr 2014 beschimpft. Ja, und dann war der Antifaschismus sehr, sehr stark, auch in westlicher Imagination, mit Russland verbunden. Oh, ich möchte mich ganz gerne da sehen, aber ehrlich gesagt denke ich, dass der Widerstand von denjenigen geleistet wird, die in der Ukraine bleiben und die direkt die Armee unterstützen. Alles andere sind Hintergrundinfrastrukturen, die auch natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber den schmutzigen, harten und wichtigsten Job machen die Soldaten. Deshalb sehe ich mich eher als eine Helferin in letzten Reihen irgendwo.
Ja, das war Katja Mischenko. Sie ist Verlegerin, Übersetzerin und Autorin, Essayistin, zurzeit Stipendiatin des Wissenschaftskolleg in Berlin. Und das ist jetzt der Moment, wo wir es mit echten Menschen hier auf der Couch zu tun bekommen. Ich möchte begrüßen zum einen Hovin Alsindi. Hovin, einen kleinen, großen Applaus für Hovin. Hallo, hi. Nimm dir ein Wasser, wenn du magst. Genau, mach es dir gemütlich. Und immer etwas schneller als gedacht, Leon Kahane, der auch schon da sitzt. Hallo, hallo. Genau, ich bin all hier. Leon, du bist Künstler und Hovin, du bist Künstlerin. Insofern haben wir heute eigentlich auch ein bisschen eine Premiere, denn wir haben Gäste eingeladen, die vor allen Dingen Künstlerinnen und Künstler sind. Und vielleicht ist das auch ein guter Moment, auch ein bisschen über Kunst zu sprechen, aber vielleicht auch über andere Sachen. Hovin, vielleicht beginne ich mit dir. Katja hat was ganz Interessantes gesagt, oder sie hat die Ukrainerin als etwas oder das perfekte andere beschrieben. Vielleicht, oder ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist das was, womit du was anfangen kannst. Vielleicht sind auch die Kurden und Kurdinnen sowas wie das perfekte andere oder das perfekte Opfer, wenn man das so sagen will.
Wow, direkt angefangen. danke erstmal für die Einladung und
schön, dass ihr hier seid.
Fangen wir sanft an. Ich glaube, wo ich die Schnittstellen finde, da glaube ich, da willst du hin oder versuche ich jetzt diese Schnittstellen zu finden, ist.
Wir können auch, okay, Katja hat ja verschiedene Sachen gesagt. Also vielleicht gibt es eher so einen Moment, wo du Parallelen quasi erkennst. So.
Absolut. Nein, ich habe deine Frage verstanden. Ich wollte nur so ein bisschen
okay.
Den Kontakt zwischen uns herstellen. Nein, also im Grunde genommen, was ich interessant finde, ist letztendlich die Frage der Sichtbarmachung der Stimmen, die eben bislang nicht sichtbar werden. Und für KurdInnen ist es und bleibt die Schwierigkeit, als Körper, als Stimme, als Sprache zu existieren. Das heißt, alleine schon zu sagen, dass ich Hovin heiße und ich einen Namen nehme, der eben im europäischen Kontext schneller verstanden wird, ist ein Statement, in dem ich mich sichtbar mache als die Kurdin eigentlich. Unabhängig davon, ob ich das kapitalisiere oder nicht, da können wir auch mal darüber sprechen, was das bedeutet, in dem westlichen Kontext sich als Kurdin sichtbar zu machen. Da finde ich eine Schnittstelle, eben zu sagen, diejenigen, die bislang eine Stimme nicht hatten oder eben deren Stimmen bewusst durch Kriegsstrategien mehr oder weniger verschleiert wurden oder gar nicht besprochen wurden. Das sind diejenigen, wo ich sage, dass der Widerstand auch stattfindet. Da würde ich auch ihr total recht geben, die Körper, die vor Ort sind, die Körper, die ständig um diese Sichtbarkeit kämpfen, sind diejenigen, die für mich auch in einem Widerstand sind. Können aber darüber nochmal sprechen, was es bedeutet, eigentlich im westlichen Kontext oder auch hier in Deutschland. Vielleicht bleiben wir auch in Deutschland. Und was ich aber interessant finde für die KurdInnen, ist es immer die Frage der, wer spricht über sie und wie werden sie repräsentiert, von wem werden die repräsentiert? Und das war genau das, was sie besprochen hat, nämlich aus welchen Kontexten wird eine Geschichte erzählt? Und wann ist es die Zeit gewesen, dass KurdInnen überhaupt zur Sprache kommen und woher kommen diese KurdInnen? Und sehr oft ist es so, und ich habe letztens noch einen geschätzten Autor von mir kennen, also den ich gelesen habe, und jetzt habe ich den persönlich kennengelernt. Und ich kannte seine Geschichten nur durch Erzählungen, der seine Bücher und seine Texte auf Klopapier geschrieben hat in Gefängnissen. Und jetzt in Deutschland gelandet ist und das Buch veröffentlicht jetzt nächstes Jahr. Und im Grunde genommen ist das ein Weg der Sichtbarmachung. Also wie lange dauert der Weg, bis diese Körper und diese Stimmen sichtbar werden? Und ich glaube, darum geht es vielleicht. Ich hoffe, dass das jetzt, ja.
Du hast kurz den westlichen Kontext angesprochen und ich habe mich da gefragt, ob eigentlich die, also wenn wir über Widerstand sprechen, ob die Projektion aus dem Westen auf Kurdinnen und Kurden bezüglich Widerstand eigentlich was anderes bedeutet als für die Kurdinnen und Kurden selber. Oder ist das quasi, also ist das wie so ein, weiß nicht, Fan sein, Bravo, Abziehbild, so die Kurdinnen im Widerstand, so wie sich der Westen es vorstellt. Und was hat der eigentlich sozusagen mit dem wahrhaftigen Widerstand zu tun?
Das ist eine großartige Frage. Ich glaube, dass, da werden wir heute Abend sehr viel drüber sprechen, es sind Bilder und Sprachen und Texte, die in westlichen Kontexten über solche Stimmen entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Bild der Kurdinnen entstanden ist und ich habe das in vielen Ausstellungen auch auf der Documenta gesehen, Kurdinnen auf den Bergen, Kurdinnen mit Waffen, Kurdinnen, die ständig eine Waffe tragen und in dem Widerstand sind. Was aber vergessen wird, ist das, was dort als Bildungssystem, als Zusammenhalt, als Communities passiert und auch der Kampf um die Sprache, dass die Sprache allein existieren kann, ist ein Widerstand, den so bis jetzt im Westen nicht besprochen wurde oder nicht sichtbar wird. Ich glaube, es ist ein Bild entstanden, der letztendlich nur eine Seite zeigt, der auch berechtigt ist. Es gibt diese Bilder, wo Frauen definitiv diesen Kampf durchführen, auch diesen Widerstand leisten. Wenn wir jetzt über die iranische Revolution reden, die ja auch bewusst verschleiert hat, dass es eine kurdische Bewegung war, Jinjian Azadi, die dann auch wirklich sprachlich verschleiert wurde, bis KurdInnen dann auch wieder aufgestanden und gesagt haben, es ist aber ein Widerstand, der in den 70ern, Ende 80er, bis Ende 80er durch kurdische Frauen in der Türkei entstanden ist. Das heißt, das, was wir sehen, ist eine Sprache, eine Symbolik, die verwendet wird, um eine Gruppe, die eben nicht sichtbar bis jetzt, durch westlichen Blick sichtbar zu machen, wieso, wie es ihnen passt. Und dagegen, also darüber würde ich sprechen, was das eigentlich bedeutet für Gruppierungen, für marginalisierte Gruppen, wenn das passiert und auch wenn es um Antisemitismus geht. Was dann aber vergessen wird, dass in diesen Communities, und darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal unterhalten, dass auch in den kurdischen Gebieten eben Antisemitismus durch die sogenannten immateriellen Archiven weitergeführt wird. Also was, das wird auch nicht besprochen. Was ist in den Communities eigentlich der Kampf? Wo ist der Widerstand? Viele KurdInnen kämpfen nicht nur um die Sichtbarkeit in der geografischen, in dem geografischen Zusammenhang, da geht es vielmehr darum, wie viele Sprachen existieren eigentlich, wie viele Körper existieren dort, wie ist die kulturelle Bildung dort und was ich sehr oft gehört habe in dem westlichen Kontext und dann höre ich auch oft schon zu reden ist, dass KurdInnen keine Bildung erfahren, weil es ihnen Universitäten und sowas verwehrt werden und da frage ich mich, was ist eigentlich Bildung? Wer definiert das für die KurdInnen? Und plötzlich entsteht da so ein Konflikt der Sichtbarmachung dessen, was ich eigentlich Widerstand bezeichnen würde. Ich habe zum Beispiel, um nicht ganz persönlich zu werden, ich habe in den sogenannten Kellern, die sehen nicht so aus wie in Deutschland, Kurdisch gelernt, weil mein Vater uns das beigebracht hat. Es war verboten. Ich bin mit Arabisch aufgewachsen. Also im Grunde genommen ist es was anderes als das, was hier sichtbar gemacht wird.
Ja, jetzt hast du so viel Themen und Fragen aufgeworfen, dass ich mich kaum traue, Leon was zu fragen, weil du hast schon die ganze Zeit mitgeschrieben. Was hast du denn aufgeschrieben, Leon?
Ja, bitte.
Oder darf ich meine Frage stellen?
Ja, vielleicht passt ja die Frage zu dem, was ich aufgeschrieben habe.
Es ist natürlich eine sehr große Frage. Leon, ist denn das Judentum eine widerständige Kultur?
Ja, ist es. Dazu habe ich mir heute schon zu Hause was aufgeschrieben. Ich schreibe mir oft Sachen auf, wenn ich besonders wütend bin. Heute war ich sehr wütend. Seit dem 7. Oktober bin ich natürlich oft sehr wütend und enttäuscht. Und ich habe so überlegt, heute, was das eigentlich ist, was es ist mit den Juden und dem Widerstand. Also was ist jüdischer Widerstand? Und das hat so für mich, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben eigentlich nur und ich glaube, viel mehr ist es auch nicht. Also das eine ist sich nicht töten lassen. Klingt banal, ist aber gar nicht so banal, weil das natürlich immer eine bestimmte, ein paar Dinge voraussetzt oder im Augenblick zumindest sieht man, dass diese Form des Widerstands in sich schon einen Widerstand auslöst bei anderen. Also zu sagen, wir beharren auf unser Recht zu leben. Ich glaube im Übrigen, dass es an der Stelle auch Überschneidungen gibt mit der kurdischen Erfahrung. Wir beharren darauf als eine wirklich kleine Minderheit und das löst wiederum in Mehrheiten Widerstand aus. Dass man sagt, ja, aber warum wollt ihr euch nicht töten? Oder was ist, könnt ihr das nicht machen? Würde es nicht der ganzen Welt besser gehen? Hat eure Kultur nicht Dinge hervorgebracht, die diese Welt in Konflikte gestürzt hat oder ein Bewusstsein für Konflikte entwickelt hat, von dem wir uns lieber wieder verabschieden wollen würden? Und so, das sind sozusagen die Klassiker des Antisemitismus, die man immer wieder erlebt. Und an der Stelle würde ich sagen, ist das tatsächlich ein jüdischer Widerstand zu sagen, das machen wir nicht mit. Und das bedeutet im Übrigen auch noch was anderes. Ich bin noch beim ersten Punkt. Nämlich, dass man sagt, und übrigens auch, ist auch unabhängig davon, in welcher Form diese Forderung, in welcher Tonlage diese Forderung gestellt wird. Also ob sie gestellt wird als eine Form von Appeasement, ja, artikuliert wird als, wir brauchen Ceasefire, das ist ein Wort, was wir im Moment sehr oft hören. Ich meine, wer will kein Ceasefire? Alle wollen Frieden und Ceasefire, aber diese Forderung wird ja im aktuellen Krieg nur in eine Richtung artikuliert. Und das ist dann wiederum ähnlich mit dem mit der Situation, in der sich Katja Mischenko befindet, nämlich Ceasefire bedeutet, Israel soll mal die Waffen niederlegen und dann haben wir Frieden. Also das heißt, die Tonlage ist das eine. Und das andere ist natürlich auch auf einer gewissen Form der Kultur zu beharren. Also auf einer jüdischen Kultur. Und das ist mir total wichtig, weil ich immer versuche, den Punkt zu machen, dass Antisemitismus, der Hass auf Juden, Vernichtungsfantasien gegenüber Juden auch etwas zu tun haben mit einer Vorstellung der jüdischen Kultur und nicht nur mit einer Vorstellung der jüdischen Kultur, sondern auch mit einer konkreten jüdischen Kultur. Und diese jüdische Kultur besteht zum Beispiel, also das kann man quasi über Jahrtausende oder Jahrhunderte, aber auch Jahrtausende herleiten, darin, dass man sagt, wir beziehen uns auf uns. Also wir missionieren nicht, wir haben keine eliminatorischen Fantasien gegenüber anderen, obwohl wir von Krieg und Gewalt wissen, auch in unserer eigenen Kultur, das ist eine Realität. Aber wir definieren uns nicht über die Negation anderer. Und das ist etwas, was ebenfalls auf irgendeine Art und Weise, die ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, Aggression auslöst. Und ich empfinde das aber trotzdem als Widerstand. Also, ich empfinde es als Widerstand, aus dem Holocaust zu kommen und zu sagen, wir bauen einen Staat auf. Wir fokussieren uns auf uns selbst. Wir machen unser Schicksal nicht davon abhängig, was jetzt andere über uns denken oder sagen, sondern unser Fokus sind wir und wir müssen quasi unsere Moralvorstellungen, unsere ethischen Vorstellungen wieder für uns kalibrieren, einen Kompass finden, sie auch, und das gehört nun mal zum Judentum, dazu gehört auch Religion, auch vor Gott, wenn jemand religiös ist, neu verorten. Und das ist auch eine Form von Widerstand für mich. Also das heißt, Widerstand bezieht sich immer auch auf die Frage, was mache ich mit mir selber oder was bedeutet für mich die Welt, was habe ich für einen Anspruch an Gesellschaft, und der muss sich immer decken mit dem, was ich von mir selbst verlange.
Du hast mal gesagt, und das sagst du öfter, Antisemitismus ist eine Kulturtechnik. Vielleicht kann ich jetzt am heutigen Abend ergänzen, es ist vielleicht eine widerständige Kulturtechnik. Und jetzt frage ich dich direkt, wogegen?
Da sind wir jetzt an einem Punkt, den ich mir notiert habe. Das immaterielle Archiv nämlich. Weil da musste ich wirklich daran denken, dass Antisemitismus, genau, danke für das Stichwort. Ja, genau, also Antisemitismus als Kulturtechnik. Ich würde immer sagen, Antisemitismus hat paradoxerweise eine kulturelle Funktion, die mit Dingen in Verbindung steht, die eigentlich ganz positiv konnotiert sind. Harmonie schaffen, Konflikte überwinden, Widersprüche auflösen, Solidaritäten kreieren. Also ich würde immer sagen, dass wer quasi den Antisemitismus kritisieren will oder beschreiben will, oder wer gegen Antisemitismus aufsteht und dagegen angeht, kommt in die paradoxe Situation, eine Welt zu verteidigen, die die Welt der Konflikte ist. Die Welt der Konflikte ist die Welt der Kriege, ist die Welt des Bösen. Und Antisemitismus artikuliert sich, und das ist die Kulturtechnik eigentlich immer, und das ist die Antwort auf eine konfliktbelastete oder zunehmend sich mit Konflikten auseinandersetzende Gesellschaft. Antisemitismus ist immer eine Artikulationsweise, die quasi was Edles fordert. Also Antisemitismus tritt immer als eine edle Sache auf. Da wird quasi die Welt der Konfliktfreiheit gefordert, der Widerspruchsfreiheit, der Ceasefire. Ja, das wird alles, das macht alles total viel Sinn auf der beim sozusagen bei meinem Empathikus quasi. Aber es ist eben die Welt der des Friedens und die Welt des Guten, die gefordert wird. Aber es ist eben nicht die reale Welt. Und das Paradoxe ist, dass im Moment, in dem man das fordert, irgendwann kommt man in eine Situation, wo diese Forderung auch mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Und auf einmal entsteht aus der Forderung nach etwas Gutem etwas hochgradig Gewalttätiges. Und das ist meistens etwas, was sich gegen Juden richtet, historisch. Und da sind wir wieder bei den immateriellen Archiven, weil die immateriellen Archive bedeuten ja auch Gewissheiten. Und in diesen Gewissheiten steckt immer quasi die Idee, dass es jemand gibt, der dieses Gute willentlich verhindert. Und weil man das von sich selbst ja nie annimmt. Weil wir ja alle immer davon ausgehen, dass wir well-intended sind. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, das, was die Kulturtechnik ist, des Antisemitismus. Das bedeutet nichts weiter, als dass man die eigenen Widersprüchlichkeiten, das eigene innere Böse externalisiert auf eine Gruppe, die eine Kultur entwickelt hat, die den Konflikt oder den Widerspruch zu einem Wesenskern der eigenen Kultur erklärt hat.
Ich frage mich, ob es ähnliche Mechanismen auch woanders gibt. Also zum Beispiel, ich glaube, bei den Armenierinnen und Armeniern gibt es sowas. Und vielleicht gibt es sowas auch bei den Kurdinnen und Kurden.
So viele Gedanken. Also ich finde das gerade total interessant, in welcher Richtung das geht. Ich glaube, ich würde einmal ganz kurz nochmal zurück zum Begriff Widerstand kommen. Wir müssen einmal kurz über den Widerstand in Deutschland sprechen. Denn das, was gerade passiert, über diesen Konflikt, der dort stattfindet, der doch dann die KurdInnen übrigens mit einbezieht, dann, denn das, was die Türkei gemacht hat und dann auch eingeladen wurde hier in Deutschland, ist nicht wenig, hat wenig Sichtbarkeit gekriegt, bis gar nicht. Und das hat auch was damit zu tun, dass eben Techniken benutzt werden, beziehungsweise auch Texte benutzt werden, um diesen Widerstand hier in Deutschland in eine Richtung zu lenken, über die wir reden müssen. Weil das manifestiert sich gerade in der Archivierung dessen, was gerade passiert über Antisemitismus und gleichzeitig über das Immaterielle, was dann über die Social Medias und sowas auch passiert oder was man sich gegenseitig erzählt. Deswegen würde ich einmal ganz kurz zurückgehen, wenn das okay ist für dich oder für euch beide, weil im Grunde genommen müssen wir einmal kurz darüber sprechen, was passiert ist. Ich fand die Technik, die in Deutschland verwendet wurde, die letztendlich nach dem 7. Oktober passiert ist, gerade über Social Media ganz, ganz essentiell, und das müssen wir benennen, ist, dass von Anfang an gesagt wurde, wartet doch erstmal ab, wir gucken, was da passiert ist. Es war durchgehend in den Social Medias vorhanden, das war eine Sprache, die bewusst gewählt wurde. Gucken wir doch erstmal, was nach dem 7. Oktober, lass uns doch mal erstmal abwarten, was da passiert ist. Und erst 3 Tage später, und das habe ich ganz intensiv verfolgt, nicht weil ich eine Influencerin bin, sondern weil ich spannend finde, das ist ein Medium, was vor allem an die junge Generation gerichtet ist, was dann sprachlich gedreht hat, nämlich, was dann passiert ist, ist plötzlich eine Freiheit zu verlangen für eine Gruppe und die andere Gruppe eben komplett ignoriert wurde, nämlich was in den 7. Oktober passiert ist. Dass da bewusst Videos aufgenommen wurden, dass es eine Sprache ist, die wirklich auch die IS damals mit KurdInnen durchgeführt hat, nämlich als die Jesiden angegriffen wurden, die haben diese Filme aufgenommen, die haben aufgenommen, wie sie Gewalt gegenüber Frauen verrichten und haben das verbreitet durch Social Media. Das ist eine Sprache, über die wir sprechen müssen. Und das wurde diesmal am 7. Oktober exakt identisch gemacht, weil ich habe diese Filme gesehen. Es ist eine Strategie, diese Filme so aufzunehmen. Das ist nicht passiert, weil das jetzt plötzlich in Kamera war und gesagt hat, ah, ich nehme das auf, sondern es ist eine bewusste Strategie gewesen, diese Gewalt aufzunehmen. So, jetzt ist die Frage, wie ist der Widerstand hier in Deutschland passiert? Das Erste, was passiert war, so, warten wir doch erstmal ab. Gucken wir doch erstmal ab, wer diese Filme gedreht hat. Das Gleiche war, als das auch mit den KurdInnen passiert ist. Ja, sind das überhaupt KurdInnen? Sind das überhaupt Islamisten, die das machen? Das sind doch professionelle Videos, das ist doch gestellt, das ist doch photogeshoppt. Also selbst diese Aussagen gab es jetzt auch nach dem 7. Oktober. Das heißt, für mich ist, da müssen wir drüber sprechen, inwiefern das auch nochmal verbreitet wird und welche Gruppierungen darunter leiden. Und wie Antisemitismus und Rassismus ganz schlicht und verschleiernd eigentlich sich verteilt. Und 3 Tage später kam dem direkt das, was du meintest, wir wollen Frieden. Aber es wurde nie deutlich gemacht, für wen eigentlich. Und dass da Frauen vergewaltigt wurden, und wir müssen das sagen, weil wir sind in einem Land, wo der Widerstand der FeministInnen ganz groß ist, wo ich mich bis heute frage, wie kann es sein, dass JüdInnen erst vor kurzem sich dazu zusammenschließen müssen, diesen Widerstand zu zeigen und sagen, hey, habt ihr gesehen eigentlich, was im 7. Oktober gegenüber Frauen getan wurde? Und das war bei den KurdInnen genauso, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die JesidInnen, es gibt immer noch 1500 Frauen, die man bis heute nicht weiß, wo die sind. Wir wissen nicht, wo die sind, deren Namen sind verschwunden und die wurden, aber es gibt Filmmaterial, wie sie Gewalt erfahren. Das gibt es. So. Und die Frage, und viele dieser Familien sind jetzt hier in Deutschland und die wurden stillgehalten von den Medien, von Leuten, die gesagt haben, nee, warten wir erstmal ab. Also es ist eine Strategie. Ich glaube, dass dieser Widerstand, den wir hier erfahren, eine Strategie ist, eine Strategie, die diese Konflikte in eine Richtung lenken. Und dann würde ich nochmal zurück zu deiner Frage kommen. Es gibt diese Techniken in den kurdischen Kontext auch. Und zwar ist es so, dass in dem kurdischen Gebiet, also in dem türkischen Kurdistan, für mich ist das Kurdistan, aber KurdInnen in der Türkei, die letztendlich versucht haben, die kurdische Sprache zu etablieren. Da gibt es jetzt eine Strategie der Unsichtbarmachung, in dem die Leute ihre Namen verändern müssen. Es gibt keine kurdischen Namen. Es ist nicht erlaubt, ihre Kinder nach kurdischen Menschen zu bezeichnen. Und das ist für mich auch ein Widerstand, der ständig in dem Namen, in dem Körper sich manifestiert. Und dann kommen wir wieder für das Immaterielle. Das heißt, die Eltern bringen denen durch Erzählungen kurdische Namen bei, damit sie das in der Zukunft nicht vergessen. Und das sind so Strategien, wo ich die Schnittstellen finde, wo es immer darum geht, wie wird der Körper deutlich? der Konflikt, die JüdInnen und auch KurdInnen immer wieder durchleben müssen, weil sie existieren wollen alleine. Allein die Existenz dessen wird in Frage gestellt und da ist der Widerstand, von dem du vielleicht aussprichst. Es geht übrigens auch für Menschen, die andere Menschen, die marginalisiert werden, auch die Rassismus erfahren und Diskriminierung erfahren. Also ich will hier niemanden ausschließen, aber du hast explizit nach KurdInnen gefragt. Und bei den ArmenierInnen, das ist das Interessante, ich kenne eine Kollegin, die ihre Doktorarbeit darüber spricht. Bis heute gibt es Professoren, die sagen, naja, das war ja kein Genozid an den ArmenierInnen. Also da gibt es auch einen Widerstand. Den Begriff habe ich jetzt verwendet, ich weiß, der wurde sehr oft verwendet, das ist über ArmenierInnen, also das ist was anderes, was ich meine. Und ich glaube, es ist eine Strategie. Ich glaube, es ist nicht nur eine Kulturtechnik. Ich glaube, es ist eine Ignoranz, die stattfindet, um diese Diskurse vor allem in Deutschland in eine Gegend zu führen, über die wir müssen über diese Sichtbarkeit dieser Strategie sprechen. So ist mein Eindruck.
Aber warum, also man könnte jetzt einfach so sagen, also du hast gesagt Medien, aber man könnte jetzt einfach auch sagen, okay, vielleicht ist einfach ein ganz anderer Widerstand attraktiver. Also auch für die Medien, aber vielleicht auch für das Kunstfeld oder so. Und damit meine ich den Widerstand der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und da ist die Frage, warum ist der eigentlich attraktiver, also wenn man jetzt dieser These folgt?
Also meine Vermutung von den Beobachtungen, die ich bis jetzt gemacht habe, nicht nur wegen dem Widerstand jetzt, der ja geleistet wurde, ist, hört man mich überhaupt? Super, danke. Also interessanterweise ist auf eine Sprache sich zurück, also sie haben eine Sprache verwendet, die schon existiert hat, die sich übrigens nicht nur im immateriellen Archive schon manifestiert hat, die antisemitisch sind, sondern schon in dem Material vorhanden war. Also es gibt Symboliken, die verwendet werden, um Antisemitismus auch so voranzubringen und Rassismus. Es gibt aber, und diese Sprache wurde ganz schnell gewählt, man hat nicht eben für den Konflikt, der passiert ist, man hat nicht geguckt, was hat schon stattgefunden, welche Symboliken, auch nach der Documenta 15, und ich rede übrigens über die Kulturbetriebe, weil ich rede nicht von den jungen Menschen, da können wir nochmal drüber reden, was das eigentlich bedeutet, wenn es dort ankommt eigentlich. Da wurde eine Sprache gewählt, die schon passiert ist. Das hat mich erschreckt. Symboliken, Texte und Parolen, die wirklich schon so existiert haben gegen JüdInnen und gegen marginalisierte Gruppen. Und das Interessante ist, und darüber haben wir auch ganz kurz gesprochen, sie verwenden exakt die gleiche Sprache, die sie bislang immer kritisiert haben, wenn es um marginalisierte Gruppen geht. Nämlich, wir werden unterdrückt, weil das und das verboten ist. Das wird uns nicht, und plötzlich verwenden sie genau die gleiche Sprache, die gewalttätig und machtvoll ist, was sie eigentlich bislang kritisiert haben. Das ist meine Beobachtung. Das heißt, es war eine ganz einfache Entscheidung, auf die Sprache, die schon existiert hat, zurückzugreifen und das ein bisschen umzuwandeln und zu sagen, das ist aber nicht antisemitisch, sondern wir wollen Frieden. Und ich frage mich, ich möchte das einfach aussprechen, und weil du das kurz erwähnt, was bedeutet eigentlich Frieden in dem Sinne? Für wen? Und wer wird am letztendlich dann leiden? Also dieses Frieden, Pünktchen, Pünktchen, free und dann, also Freiheit für, ist so leicht zurückgegriffen, weil im Grunde genommen, wenn man Hamas als Freiheit sieht, dann weiß ich nicht, wo die marginalisierten Gruppen später ihre Stimmen kriegen. Und das wird vergessen in diesem ganzen Kontext. Ich glaube, es ist eine Sprache, die schon stattgefunden hat.
So. Und meinst du das generell, also auf die Gesellschaft bezogen oder jetzt aufs Kunstfeld bezogen oder nur um zu verstehen?
Gute Frage. Also ich beziehe mich auf den Widerstand hier in Deutschland, weil es ist ganz wichtig, was gerade hier passiert. Und das, was bei den Jugendlichen angekommen ist, ist eine Sprache, die vor allem durch Social Media verbreitet wurde. Das dürfen wir nicht ignorieren. Es ist eine Plattform geworden, die Antisemitismus wirklich mehr oder weniger sprachlich verharmlost und verschleiert. Und ich arbeite mit Jugendlichen. Das ist nicht an Haaren herbeigezogen, dass ich sage, ja, Jugendliche, sondern ich arbeite mit Jugendlichen. Ich bin in den Schulen. Und das, was jetzt in den Schulen passiert, ist die Sichtbarmachung, dass über Antisemitismus bislang nicht gesprochen wurde. In dem Bildungssystem eine Riesenlücke existiert, weswegen Jugendliche ganz schnell diese Sprache adaptieren und verwenden. Wir reden von 14- und 12-Jährigen, die auf den Straßen gehen und diese Parolen, es gibt ja mittlerweile Gedichte darüber. Wenn man das mal einmal aufschreiben würde und gucken würde, wie viel Antisemitismus in den Texten ist, das kann ein 12-Jähriger so nicht adaptiert haben einfach. Und deswegen sage ich, ich unterscheide von Kulturschaffenden, die bewusst diese Sprache wählen, und von Jugendlichen, die diese Sprache adaptieren, weil sie in dem Bildungssystem, weil wir in Deutschland eine Riesenlücke haben. Ich habe vorgestern noch eine Lehrerin gehabt, die gesagt hat, ja, aber es reicht doch, wir reden genug über den Zweiten Weltkrieg. Und das war vorgestern. Also deswegen unterscheide ich das so ein bisschen.
Leon, das wird ja immer wieder gefragt und öfter gesagt, wie bewusst ist es denn jetzt wirklich im Kunst- und Kulturfeld? Hoffin sagt, das ist bewusst, die sind keine Jugendlichen.
Du hast es jetzt vereinfacht, aber ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie ist es beides gleichzeitig. Weil es etwas ist, was, wo es scheinbar gar kein Bewusstsein darüber gibt, aber was ganz bewusst vorgetragen wird. Also es ist sozusagen mit großem Bewusstsein artikuliert und mit ganz viel oder mit großem Selbstbewusstsein vorgetragen. Und es gibt überhaupt gar kein Bewusstsein darüber, wovon sie reden. Aber das liegt eben daran, dass das mit dem Antisemitismus sich abspielt auf so einer emotionalen Ebene. Das ist, was ich vorhin schon versucht hatte zu sagen, dass Antisemitismus sich immer als etwas artikuliert, als etwas, was gut ist. Und dann wird es so schwer, dem zu widersprechen, weil wie kann man, ich wiederhole mich jetzt wirklich, aber wie kann man Frieden widersprechen? Es ist, ne, das macht keinen Sinn. Und das macht umso weniger Sinn, je jünger man ist und je weniger Erfahrung man hat. Das ist einfach total, das wirkt paradox. Und ich glaube, das ist auch was viele Jüdinnen und Juden in so eine, teilweise auch in so einen Wahnsinn treibt. Weil wie soll man das erklären? Wie soll man den Leuten, auch jungen Leuten, erklären, dass ihre emotionale Reaktion möglicherweise nicht übereinstimmt mit dem, was tatsächlich passiert. Oder, also man kann ja den Menschen ihr Gefühl nicht absprechen. Oder man kann es auch anders sagen, Menschen lassen sich ihr Gefühl nicht absprechen.
Und aber, ja, wenn wir über Reaktion oder Emotionen sprechen, dann ist es ja so, dass viele konstatieren, es gab im Kunst- und Kulturfeld nach dem 7. Oktober eher ein Schweigen. Und dann gab es aber vielleicht auch eine schnelle Organisation im Sinne von, dass man sich darauf geeinigt hat, eher über Sprechverbote zu reden, eher darüber zu sprechen, dass gewisse Meinungen gecancelt werden. Also ist das sozusagen die Art von Widerstand, mit der wir es sozusagen im Kunst- und Kulturfeld zu tun haben?
Das ist ja ein bisschen jetzt ein alter Hut, ne? Also ich meine, wir haben Antisemitismus auf der Documenta und danach alle Veranstaltungen thematisieren Kunstfreiheit. So. Also es geht dann immer darum, wie weit kann man gehen mit dem Antisemitismus-Vorwurf, wie das immer heißt, oder der Anschuldigung. Und am Ende kommt dann auch immer die Verunsicherung ins Spiel. Alle sind verunsichert, keiner weiß, und was soll man sagen? Und dann lebt man jemanden aus, und natürlich ist es eine Katastrophe. Also ich finde das tatsächlich auch ein schwieriges, das ist ein klassisches Dilemma, was wir gerade erleben. Also, dass dann Ausstellungen, Preise und so abgesagt werden, wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, schon wieder. Und ich weiß ganz genau, wer den Ärger am Ende bekommt und wer davon profitiert. Natürlich die Leute, die ausgeladen werden für teilweise unsägliche Dinge, die sie in der Öffentlichkeit von sich geben. Aber am Ende ist das wieder ein Ausweis von Widerstand. Und die Leute, die die Arbeiten kritisiert haben oder die Position kritisiert haben, sind dann die, die quasi als Zensoren auftreten. Das ist so ein Dilemma.
Aber das ist das Dilemma. Aber was ist der Ausweg?
ich du muss dir kurz widersprechen. An. Nein, weil für mich reicht das nicht aus, dass es ein Dilemma ist, ehrlich gesagt. Ich möchte kurz mal ein Beispiel geben, ja. Also wir reden von Canceling und von Sichtbarmachung von Stimmen, die scheinbar sich wirklich sehr antisemitisch schon länger geäußert haben, aber plötzlich merken Kunstinstitutionen, wir müssen jetzt doch darauf achten, weil 7. Oktober. Und ich finde, das ist der Moment, wo wir eigentlich wach werden, weil eigentlich das, was manifestiert ist in diesem System, nicht angesprochen wird. Nämlich die Stimmen, die schon die ganze Zeit Antisemitismus klein halten und sagen, nee, da ist Dokumenta war doch nur, weil es Leute von außen kamen. Das war ja auch eine Riesendiskussion. In Deutschland existiert das nicht, wir machen das. Und gleichzeitig, wo dieses Canceling stattfindet, darf Julia Storchek in der Kunstakademie Düsseldorf eine ganze Klasse leiten und dort eine Ausstellung machen. Wo die ganzen Kunstinstitutionen, diejenigen, die in bildenden Kunst unterwegs sind, wissen, was das für von der Kollektion ist. Wo das parallel stattfinden kann. Deswegen finde ich, da ist eine Scheinheiligkeit von Canceling, die mich nicht zufriedenstellt. Wir müssen in den Systemen rein, wo in den Institutionen bislang Antisemitismus und Rassismus übrigens, Diskriminierung ist, ich möchte gar nicht alle auflisten, aber wisst, was ich meine, mehr oder weniger bewusst durch Sprache, bewusst der Symboliken, verschoben wird, verschleiert wird. Und mir reicht es nicht aus zu sagen, nee, wir canceln, weil die und die KünstlerInnen das gemacht haben. Ich frage mich, wie kommt es, dass die LeiterInnen schon wieder an ihrer Arbeit gescheitert sind und schon wieder nicht recherchiert haben? Also deswegen ist das nicht für mich einfach eine reaktionäre Geschichte, sondern eine bewusste, so wir machen jetzt wieder das Richtige, die Institutionen haben ihre Arbeit geleistet, wir sind nicht antisemitisch. Oder das Thema ist bei uns aktuell. Und ich glaube, daran scheitert diese Diskussion, weil wir immer uns zu schnell zufriedenstellen. Auch nach der Dokumenta. Ich meine, ich habe bislang, und darüber haben wir uns sehr lange unterhalten, was ist die Konsequenz daraus gewesen? Was ist die nächste Dokumenta? Sprechen wir eigentlich darüber? Weil ich weiß gar nicht, wer jetzt mitentscheidet, wer da reinkommt. Werden jüdische Stimmen jetzt mitgezählt? Also wisst ihr was, das wird jetzt schön klein gehalten und dann werden wir mit der Tatsache, es gibt jetzt die Dokumenta und dann wurde der Kurator X oder Kuratorin XY gesucht. Deswegen rede ich nicht mehr von Schein. Also ich habe das Gefühl, es ist eine bewusste Entscheidung, diese Sprache zu verwenden mit wir entschuldigen, dass wir diese KünstlerInnen eingeladen haben, wir distanzieren uns, den Preis nehmen wir zurück. Das ist für mich die einfachste, reaktionärste Reaktion, die man machen kann. Das war doppelt gemoppelt, glaube ich. Deutsch ist nicht meine Sprache, merke ich. Aber im Grunde genommen erwarte ich etwas mehr. Und der Widerstand fängt für mich damit an, dass man darüber spricht, wer trifft sich jetzt? Was sind diese? Weil Verhandeln ist was anderes als Handeln. Bis jetzt wird immer verhandelt. Wer wird gezeigt? Wen stellen wir aus? Wen stellen wir nicht aus? Du hast ja selber gesagt, du wirst immer zu Rat geholt. Dürfen wir das machen? Das ist für mich Verhandeln. Aber was ist das Handeln? Das fehlt mir in diesem Zusammenhang.
Du hast zwei Stichworte genannt, auf die ich gerne eingehen will. Das eine war Julia Storchek, die ja diese große Videosammlung hat. Das andere war Dokumenta. Beides hat vielleicht auch mit einem anderen Aspekt von Widerstand zu tun. Nämlich, Leon, ist es denn so, oder bin ich da auf dem Holzweg, dass man vielleicht sowas sagen kann, dass die Kunstlandschaft oder Teile davon eigentlich so ein bisschen so im Widerstand gegen die Erinnerung oder so sich formiert haben? Also dass es einerseits sowas gibt wie eine nicht vorhandene Aufarbeitung, Stichwort Dokumenta und Storchek, aber andererseits auch sowas gibt wie den Wunsch, die Erinnerungskultur quasi irgendwie umzudrehen oder sie als Bedrohung vielleicht für eigene Narrative zu sehen.
Also erstmal würde ich vielleicht sagen, dass dieses Gegenüberstellen von zum Beispiel sowas wie Storchek und Dokumenta, das gehört natürlich bei einigen Leuten, die jetzt zum Beispiel gecancelt werden, auch dazu, ne, dass sie sagen, ich werde gecancelt, was ist mit Storchek? Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die gleichen Leute sind, die ja noch teilweise in der Sammlung sind, also die haben ein Problem damit.
Vielleicht hatten. Musst du kurz sagen, was mit Storchek ist, weil das nicht jeder weiß vielleicht.
Ja. Also Julia Storchek ist eine deutsche Unternehmerin. Sie ist Erbin der Max Brose Automobil GmbH. Und sie hat eine große Sammlung, die ist in Düsseldorf und Berlin, soweit ich weiß. Und die Familie hat das Familienvermögen hat sich eigentlich nur dadurch akkumulieren können, dass die Familie für die Wehrmacht den Einheitskanister, wir kennen ihn heute als Jerrycan, den Jerrycan produziert haben. Und dafür haben sie, weil das so gut lief, das war das erste Massenprodukt der Firma, haben sie Zwangsarbeiter angefragt, es waren ca. 400 Stück. Und die wurden von der Wehrmacht auf dem Firmengelände auch bewacht und kaserniert. Und das hat diese Firma so groß gemacht, dass der Max Brose, also der Firmengründer, eigentlich too big to fail war nach 1945. Das heißt, sein Schuldspruch wurde herabgesetzt. Max Brose war ein großer und früher Anhänger der Sache des Nationalsozialismus und er wurde dann zu einem Mitläufer verklärt und konnte auf diese Art und Weise diese Fabrik weiterführen. Das heißt, das Produkt, das er mit Zwangsarbeitern produziert hat, hat ihm am Ende den reduzierten Schuldspruch noch beschert und auf diese Art und Weise hat die Firma bis heute eine der großen deutschen Automobilzulieferer. Wir haben Milliarden Vermögen und Julia Stoschek hat eben diese Sammlung aufgebaut und der Unterschied zu einigen anderen, weil das ist ja nicht ungewöhnlich in Deutschland, zu einigen anderen Unternehmen ist, dass sie eben aktiv die Aufarbeitung der Familiengeschichte verhindern und verunmöglichen auch. Und das ist vielleicht der Punkt, wo sie besonders anachronistisch sind. Der Punkt jedenfalls, auf den ich hinaus wollte, ist, dass dieser Widerspruch, der wird ja sehr oft gemacht, also zu sagen, auf der einen Seite, ja, hier werden Leute gecancelt und die sich zum Beispiel als Antifaschistinnen bezeichnen und auf der anderen Seite geschieht aber Julia Stoschek gar nichts und so. Und in gewisser Weise stimmt das auch, aber das spielt sich letztlich auf dem gleichen Spielfeld ab. Und auf die gleiche Art und Weise, wie Julia Stoschek in der Kunstwelt völlig ungeschoren davonkommt, wenn man das mal so sagen möchte, haben wir auf der anderen Seite einen Diskurs, der sich immer nur auf die Frage kapriziert, darf jemand ausziehen oder nicht und was sind quasi die politischen Bezüge der Person, die möglicherweise dazu führen könnten. Dass aber sowas wie Antisemitismus etwas ist, was sich außerhalb von klaren politischen Lagern abspielt oder abspielen kann oder die sogar verbinden kann. Also Antisemitismus kann ja ein Kit sein, war es schon immer, für antagonistische politische Lager, die Querfronten und so, das kennen wir ja alles inzwischen, Wagenknecht und so und das bleibt alles außen vor. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, was Antisemitismus ist. Es spielt sich immer nur ab auf der Ebene, wer leidet unter dem Vorwurf. Und natürlich haben wir dann am Ende immer das Problem, dass in dem Moment, wo es dann zur Sprache kommt, wo dann eine Ausstellung abgesagt wird und wo man sich immer denkt, wie man heute so schön sagt, cringe, das habt ihr wieder nicht richtig gecheckt und dann versuchen Leute auf Nummer sicher zu gehen und sagen, wir konfrontieren das Problem wieder nicht als Ausstellungsleiter oder Institutionsleiter. Wir sagen das Ding einfach ab und dann ist das Problem unterm Teppich oder nicht mehr unser Problem, haben wir immer noch nicht verstanden, warum die Person eigentlich eingeladen wurde, was die da eigentlich sagen, was daran antisemitisch ist, was daran auch antisemitisch sein könnte, wenn es vielleicht noch nicht justiziabel ist. Und auf diese Art und Weise dreht sich diese Spirale immer weiter oder diese Dynamik und spitzt sich unheimlich zu. Leute werden auf einmal zu Opfern, die hochgradig problematische Dinge sagen, die in anderen Kontexten längst auch entsprechend nicht zur Rechenschaft gezogen werden, aber sagen wir mal, kritisiert werden würden. Und insofern Und das ist alles aber längst Teil des Antisemitismus. Also das ist schon Teil, diese Form der Diskursverschiebung, der Verdrehung. Wir reden nicht von Antisemitismus, wir reden von Kunstfreiheit. Wir reden von, was darf man noch sagen? Wir reden, also ich höre jetzt zum Beispiel ständig dieses Wort Meinungskorridore. Das ist Uwe Tellkamp-Jargon. Das kommt mir jetzt ständig entgegen aus der Kunstwelt.
Ja, das habe ich heute bei Elke Buhr gelesen von der Monopol.
Ah ja, also ich meine, gut, wie ich zu Elke Stehe, werde ich jetzt hier nicht ausführen. Aber es ist einfach, das heißt, hier gleicht sich sprachlich was an, hier gleicht sich auch etwas an in der Form, wie Probleme gelöst werden oder Konflikte behandelt werden. Und das ist eigentlich schon der Moment, wo es in den Antisemitismus reingeht und in dem Moment, wo man den Leuten das dann versucht, irgendwie darzulegen oder wo man das versucht zu dekonstruieren. Da dreht sich das nur noch eine Runde weiter. Also das ist eigentlich im Moment meine Beobachtung. Ich kann es vielleicht in 2 Minuten einfacher erklären, aber ich müsste nochmal drüber nachdenken.
Ja, das war jetzt auch so ein bisschen mehr zum Canceln. Meine Frage zielt ja eigentlich ein bisschen mehr auf dieses Erinnerungsding ab.
Ja.
Also weil ich eigentlich so, also um das zuzuspitzen, ich würde jetzt sagen, gibt es quasi einen Widerstand im Kunstfeld gegen die Erinnerung? Gibt es sowas? Also und wir haben über Stoschek gesprochen, dass die eine Sache vielleicht, wo sowas punktuell passiert, ne, wo sozusagen die Aufarbeitung nicht stattfindet, aber ich meine es auch in Reaktion auf das, was sozusagen hegemonale Erinnerungskultur genannt wird. So. Gibt es da einen Widerstand dagegen? So? Und das steht ja sicherlich auch im Zusammenhang mit den Sachen, die wir davor besprochen haben.
Darf ich dazu noch? Ja, klar. Es gibt keinen, ich würde nicht sagen, dass Leute sich offiziell in einen Widerstand gegen Erinnerung setzen. Sie setzen sich nur in einen Widerstand zu dem, was Erinnerung bedeutet. Vor allem im Kunstfeld. Zumindest in den, also warum ich das sage, ist, weil es ja Milieus gibt in der Kunst, die ganz aktiv Begriffe wie Erinnerung auch ständig vor sich hertragen oder die auch bedienen diese Begriffe. Und da muss man sich die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Erinnerung? Und wenn ich jetzt mal den Elephant in the Room ansprechen darf, es gibt ja quasi eine Alternativerinnerungskultur, die in der Kunstwelt jetzt zunehmend auch immer wieder zur Sprache kommt. Das ist die sogenannte multidirektionale Erinnerung. Ich weiß nicht, ob da jetzt hier jemand im Raum schon was von gehört hat. Und diese Form des Erinnerns ist genau so, was ich am Anfang meinte, wie kann man was dagegen haben, multidirektional zu erinnern? Man kann dagegen nichts haben. Man kann nur dann was dagegen haben, wenn das an bestimmte Konditionen gebunden ist. Also das ist eine Erinnerungskultur, die vorgeschlagen wurde von Literaturwissenschaftler Michael Rosberg. Und da ist mir mal eine interessante Sache dabei aufgefallen. In diesem ganzen Kampf um die Erinnerungskultur, in dem jetzt Michael Rosberg so oft zitiert wurde in der Kunstwelt, gab es ein Essay in der Bilder Zeitung von Michael Rosberg. Und da hat er ganz explizit gesagt, das war der Kernpunkt des Essays, was das für ihn bedeutet. Und er hat gesagt, es geht nicht darum, und hier beschränkt er sich auf den Holocaust, es geht nicht darum, die Ideologie zu analysieren oder zu identifizieren, die in den Holocaust geführt hat. Das heißt, hier entsteht eine Form des Erinnerns, die eigentlich gar keinen aufklärerischen Wert mehr hat, sondern die sozusagen nur noch funktioniert als eine Form des an etwas Denkens. Und an der Stelle entwickelt er die Multidirektionalität. Das heißt, hier verliert sich ein aufklärerischer Moment. Und der zweite Punkt ist, dass diese ganze Multidirektionalität oder multidirektionale Erinnerung sich ja immer in den Widerspruch zu dem Begriff der Singularität des Holocaust gesetzt hat. Und jetzt ist es aber so, dass jemand wie Yehuda Bauer, einer der bedeutendsten Holocaust-Forscher der Welt, den Begriff der Singularität ablehnt. Er redet von der Präzedenzlosigkeit und er sagt, dass wir nur dann von Singularität reden können, wenn wir etwas historisch abgeschlossen haben. Und das, was ideologisch und ja, was ideologisch passiert ist im Holocaust, ist nicht abgeschlossen. Es kann wieder geschehen. Und deshalb können wir nicht von etwas reden, was quasi vollendete Vergangenheit ist. Und an dem Punkt wird quasi eine Erinnerungskultur, die in den Widerspruch gesetzt wird zur Singularität, wird zur Singularität. Sie erfüllt genau das, was Yehuda Bauer als Gefahr sieht für die Singularitätsthese. Nämlich, dass man Erinnerung loslöst von seinem von der ideologischen Matrix, die immer wieder sozusagen auch unser Leben, unsere Gegenwart, unsere Demokratie, die offene Gesellschaft und so weiter betreffen kann. Und das bedeutet für mich in der Konsequenz, dass hier ganz viel über Erinnerung geredet wird, ganz viel die Erinnerung vor sich hergetragen wird und in Wirklichkeit genau in diesem speziellen Fall die Motivation eigentlich ist, die Erinnerung aufzulösen. Warum? Weil in diesem expliziten Fall das Erinnern auch bestimmte Erkenntnisse liefert, bestimmte Argumentation entwickelt, die all das, was wir jetzt auch schon besprochen haben, betreffen und die sich natürlich auch in einen Widerspruch setzen kann mit unseren gesellschaftlichen Utopien, die wir uns so entwickeln und ausdenken, um die Widersprüche des Westens, der Demokratie und so weiter zu überwinden. Also das heißt, hier gibt es eine Form der Erinnerungskultur, die nur den Zweck hat, die eigenen inneren Widersprüche zu tilgen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von Erinnern, das ist Vergessen. Und insofern, jetzt habe ich es sehr lange hergeleitet, aber das bedeutet, es gibt eine Verweigerung gegenüber des Erinnerns im Namen der Erinnerung.
Jetzt könnte ich, und ich mache das auch, dich quasi eigentlich als Praktikerin ansprechen, weil du lehrst ja auch als Professorin. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich mit den Kunststudierenden? Ist das genau, also sind wir jetzt auf dem Holzweg, dass sowas wie Erinnerung für die überhaupt wichtig ist und eine Rolle spielt? Was sind eigentlich deren Punkte, woran sich die Studierenden reiben? Was ist eigentlich was sind deren Widerstandspunkte etc.?
Also im Grunde genommen ergänze ich bzw. füge noch hinzu, was Leon gerade gesagt hat. Ich glaube nicht, dass es um Vergessenheit geht, sondern um die Manifestierung, sich an diese Art und Weise an Erinnerung zu erinnern, passiert. Nämlich, dass was StudentInnen mittlerweile mitbekommen, ist das, was ausgestellt wird. Also gerade 2022, ja, mein Stift war es, das Jahr, wo viel passiert ist, die Berlin-Biennale, die Documenta, die Venedig-Biennale und so weiter und so fort, wo es sehr viel um den Begriff der Erinnerung ging, habe ich beobachtet, dass es letztendlich um die Erinnerung der sogenannten Emotionalität, also der KünstlerInnen, sich sehr viel darum gedreht hat, also woran erinnere ich mich, was haben meine Eltern gemacht, was sind meine Archive, also dieses selbstbezogene Erinnern ist ganz groß gewesen und hat sehr viel Einfluss auf die Studentinnen auch gehabt, wo ich wiederum über ihre eigene Praxis diskutieren musste. Also, dass wir weggehen von dem, was du vielleicht beschrieben hast, wir vergessen erinnern, sondern es wird manifestiert in den künstlerischen Praxisen, dass wir uns an einen bestimmten Erinnerungsbegriff und Erinnerungstechnik erinnern und das praktizieren. Das ist die Diskussion, das ist ein Widerstand, was ich mit den Studentinnen immer wieder habe. Wie kann ich von meiner eigenen Praxis einmal kurz rausgehen und gucken, was bedeutet Erinnerung in einem Kontext, in dem ich mich bewege? Und das beobachte ich sehr und ich glaube wirklich, was in der bildenden Kunst passiert, und das diskutiere ich sehr oft, und da ist ein Widerstand, weil ein Konflikt steht, weil die sagen, ja, ich muss doch aber von meiner eigenen Erinnerung ausgehen, damit ich den Begriff der Erinnerung quasi bespreche, künstlerisch oder wie auch immer, es muss ja nicht unbedingt in einer Praxis enden. Da entsteht ein Konflikt, den ich verstehe, weil ich beobachte, und meine eigene Forschung bezieht sich darauf, dass das in den Museen und in musealen Kontexten auch wirklich so manifestiert wird. Wir zeigen Arbeiten von KünstlerInnen, die ein Archiv aus der eigenen Familie zeigen. Wir zeigen KünstlerInnen, die eine bestimmte Situation ansprechen, also bestimmte kritische Situationen, wenn wir jetzt von KurdInnen gehen. Es gibt sehr viele KriegerInnen, so beschreiben sie sich selber, die in Paris umgebracht wurden. Dann wurden sehr viele Arbeiten jetzt dazu gemacht. Was das bedeutet aber für die Erinnerung, die Manifestierung dieses Begriffes, ist, wir denken eben nicht mehr, was das im gesamten Kontext bedeutet, welche Erinnerungen werden hier verschoben, welche werden verschleiert oder gar nicht angesprochen, sondern wir bleiben im Kontext kleinere Situationen und das wird dann ausgestellt. Warum? Weil wir das gewohnt sind. Es ist viel leichter, sich mit dieser Erinnerungskultur oder der Erinnerungstechnik zu beschäftigen, als das in einem anderen Gesamtkontext zu sehen. Und dadurch werden für mich nicht nur antisemitische, sondern auch rassistische Techniken immer mehr und immer mehr in diesen Systemen etabliert, ohne diese anzusprechen und ohne, dass wir darüber sprechen. Das heißt, die Erinnerungstechnik, wir vergessen nicht nur, darüber zu sprechen, sondern wir manifestieren gerade eine Struktur, die so eigentlich den Antisemitismus und Rassismus noch mehr fundamental befestigt haben in diesem System. Und das ist der Widerstand, den ich mit meinen Studentinnen habe, weil im Grunde genommen ich eben das und diese Sichtbarkeit mit ihnen diskutiere. Aber es ist total schwer, weil letztendlich viel mehr über die emotionale Ebene gesprochen wird. Und das ist für mich ein Totschlagargument. Wenn ein Kind oder ein Kind, um Gottes Willen, sind erwachsene Menschen, wenn erwachsene Menschen mir entgegenkommen und sagen, ja, aber ich möchte gerne mit dir besprechen, dass meine Großeltern Nazis sind. Also diese Gegenwart. Finde ich erstmal großartig. Aber dann macht sie eine Arbeit, wo sie ihre Großväter, die Archive, und dann denke ich, aber was ist das für ein Kontext? Was ist für eine Sprache? Warum glaubst du, es ist wichtig? Also ne, das ist ein Widerstand, den ich immer wieder erfahre und den ich gehen werde, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass dieses Manifest, was durch die Ausstellung passiert ist, gerade letztes Jahr, ist besorgenerregend. Und ich glaube, es wird ein größeres Konflikt kommen, wenn wir das nicht sichtbar machen.
Und kannst du vielleicht aus deiner eigenen Praxis beschreiben, du hast jetzt quasi erzählt, was so eine Problembeschreibung eigentlich gegeben, aber ich habe das Gefühl, dass auch deine eigenen Arbeiten mit Erinnerung eigentlich zu tun haben. Wie machst du das denn?
Das ist jetzt gemein, weil es jetzt nicht zu sehen ist. Ich scheitere auch, wollt ihr das hören? Nein. Ich glaube, es gibt nicht die Lösung, das wäre fatal zu sagen, ich habe in meiner künstlerischen Arbeit das eben erfunden und ich kann das machen, sondern was ich mache in meinen Arbeiten ist, diesen Zustand des Scheiterns des Erinnerns immer anzusprechen. Wenn es zum Beispiel um den kurdischen Widerstand geht, weil wir über diesen Begriff auch reden, reicht es mir nicht zu sagen, wir KurdInnen versuchen durch unsere Geografie, weil wir kein Land haben, das ist für mich nicht der Widerstand, den ich spreche, da reicht es nicht aus, um diesen Widerstand wiederzugeben. Und in meiner künstlerischen Arbeit hinterfrage ich ständig meine eigene Praxis, woran ich mich erinnere. Ich hinterfrage nämlich das, woran ich mich erinnere, dass das überhaupt existiert. Sowohl auf neuraler Ebene als auch Gesamtebene, woher kommt das, wer sagt mir das eigentlich, warum kann ich in Deutschland so frei über KurdInnen reden, weil ich bin damit aufgewachsen, dass es eben nicht der Widerstand ist, über KurdInnen zu sprechen, sondern eher Code zu finden, wie wir existieren können. Durch Gesang, durch Tänze und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, das ist das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber in meiner eigenen Praxis hinterfrage ich genau das. Das Scheitern, sich daran zu erinnern.
Ja, das beantwortet das sehr gut und wenn du meinst, es gemein, nach der eigenen Arbeit zu fragen, dann mache ich das bei Leon auch. Leon, du hast, ich habe es Neues gerade gesehen, du hast gerade eine Arbeit in einer Ausstellung im Jüdischen Museum, Juden in der DDR heißt diese Ausstellung und deine Arbeit heißt Vom Ich zum Wir. Und dann habe ich in Vorbereitung auf unsere Sendung heute gedacht, ich meine, vom Ich zum Wir, also ist das nicht das Gegenteil von Widerstand? Ist das nicht Assimilation? Was beschreibt das eigentlich? Was ist, wenn du deine Arbeit, wenn du die kurz beschreibst, nicht so lang wie das Stoschig-Ding, aber kurz beschreibst, so inwiefern setzt die sich eigentlich in Beziehung zu diesem Widerstandsbegriff?
Ich wollte eigentlich was zu Widerstand und Scheitern sagen.
Ja, dann passt doch meine
aber,
Frage.
Ja, genau. Eine gescheiterte Ausstellung. Die gescheiterte Arbeit, ja. Geht um gescheiterte Arbeiten. Na klar, ich meine, es geht im Prinzip, ja, eigentlich geht es um gescheiterte Arbeiten in der Ausstellung. Weil, also in der Ausstellung geht es um meine Großmutter, die hat ein Wandbild gemacht in den 60er Jahren in Indien für den DDR-Pavillon der dritten Weltlandwirtschaftsausstellung in Neu-Delhi und die Arbeit hieß Vom Ich zum Wir. Das war ihre Antwort. Sie hatte einige Antworten, aber es war eine der Antworten aus ihrer Erfahrung im Lager in Drancy und Befreiung und ihrer Arbeit auch in der Resistance und irgendwie war sie auch Sozialistin. Aber sie war auch nicht nur Sozialistin. Vielleicht, was ich mir aufgeschrieben habe, also was für mich so interessant ist, ist, dass jemand quasi aus so einer Erfahrung kommt oder aus so einer Erfahrung gemacht hat, Lager, deportierte Kinder und so und dann in die DDR geht und Künstlerin wird oder bleibt und natürlich ihr ganzer Lebenslauf, ihre ganze künstlerische Arbeit sich sozusagen danach ausrichtet, was sie da erlebt hat. Und da spielen dann natürlich auch Erkenntnisse die Arbeit ein und das hat viel mit Scheitern zu tun, weil die eigene Utopie gescheitert ist, die sie da eigentlich sich ausgemalt hat, die sich manifestiert hat in der Idee von vom Ich zum Wir. Also das hat sie ja sich ausgedacht als jemand, die tatsächlich im Widerstand war. Und sie hat das aber einfließen lassen in eine Gesellschaft, die über Nacht vom Nationalsozialismus in den Antifaschismus irgendwie rübergehüpft ist. In so einer, weiß ich nicht, wie die das gemacht haben. Sie haben es jedenfalls gemacht. Und da in so einer Bewegung scheitert alles. Da hat sich alles verschoben. Und zwar auf der Ebene der Selbstbeschreibung. Der Selbstidealisierung und der Verleugnung der eigenen Geschichte, also auch der Verunmöglichung einer Geschichtsaufarbeitung mit allen Konsequenzen, die das bedeutet, die das auch für Jüdinnen in der DDR hatte. Und was ich mir aufgeschrieben hatte, war nämlich dieser Unterschied bei dem Begriff Widerstand, über den wir eigentlich noch gar nicht so richtig geredet haben, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Weil wenn ich an meine Großmutter denke, dann denke ich an einen Widerstand, der mich mit sehr viel Stolz erfüllt. Und wenn ich dann an die DDR denke, dann denke ich an einen Widerstand, der mich mit sehr viel Scham und Widerstand erfüllt. Und das ist, glaube ich, liegt daran, dass es dass Widerstand, wenn der Widerstand bedeutet, idealistisch zu sein, dann scheitert der, muss er scheitern, weil Idealismus immer scheitert. Das ist sozusagen das Ziel des Idealismus, ist das Scheitern, dadurch beweist sich der Idealismus. Und wenn der Widerstand aber eigentlich was Konstruktives bedeutet und auch auf einmal sich in was anderes wenden kann, nämlich zum Beispiel darin, dass man sagt, wie meine Großeltern, ich bin jetzt nicht so persönlich, weil wie soll ich es anders, das ist eine persönliche Arbeit, die ich da gezeigt habe. Wir waren im Widerstand, wir waren in Lagern, wir haben dem Tod ins Auge geblickt und jetzt bauen wir was auf. Das ist ja auf einmal gar kein Widerstand mehr, sondern es ist, man verlässt diesen Modus und wird auf einmal konstruktiv. Und dann frage ich mich, ob das am Ende nicht viel mehr der Widerstand gegen Zwänge ist, die der Idealismus einem auferlegt. Weil das ist nämlich etwas, was ich im Augenblick ganz oft erlebe. Also im Moment stehe ich ganz viel in Kontakt mit jüdischen Studierenden der Universität der Künste in Berlin. Und die sehen sich auch konfrontiert mit einem Widerstand und mit einer Demonstration und einem Kampf. Und da ist es so, dass dieser Widerstand, der dort gelebt wird, gar nichts Konstruktives hat, sondern der ist rein destruktiv. Und am Ende gibt es jetzt eben doch wieder die jüdischen Studierenden, die sich nicht mehr an die Unis trauen. Und das ist so ein bisschen, wo ich diesen Begriff so versuche, greifbar zu machen, was der eigentlich bedeutet. Ist der konstruktiv ausgerichtet oder ist der regressiv, destruktiv, idealistisch, und verhängt man sich in dem Begriff und kommt da eigentlich nie wieder raus und wird der Widerstand zum Selbstzweck? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Moment ganz oft erleben. Ich weiß nicht, ob es Langeweile ist oder Sinnlosigkeit oder so, aber es gibt sozusagen einen Widerstand, der wirklich was will und der auch in der Lage ist, sich abzulösen durch sozusagen Gesellschaftskonzepte, die anders funktionieren. Und darüber denke ich im Moment viel nach. Und das war etwas, das kam in der Lebensrealität meiner Großmutter, die vor der Wende gestorben ist, und ihrer sozusagen Projektion auf die DDR, das, was sie sich gewünscht hat, das kam überhaupt nicht zusammen. Das ging niemals, das hat an keiner Stelle zusammengefunden, dass quasi ihre Idee von Widerstand, ihre Idee von einer besseren Gesellschaft, ihre Idee vom Ich zum Wir in irgendeiner Weise einen Resonanzraum findet in einer Gesellschaft, die sich so demonstrativ bekleidet mit Begriffen wie Kollektivität, Solidarität, Widerstand und all das. Es war einfach nur hohle Phrasen, und darum ging es mir in der Arbeit.
Weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Aber, also ich, nicht aber. Ich nehme es zurück. Ich habe nicht aber gesagt. Ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden zwischen dem Widerstand, das wurde im Video ganz deutlich gesagt. Also wer ist vor Ort, wer betreibt Widerstand, wenn es um diese Konflikte geht und um Kriegszustände, weil das wird auch sehr oft vergessen, auch als die Revolution rund um Iran war, Jinjian Azadi, da waren ja die Widerstände in den westlichen Kontexten ja sehr groß, und man vergisst aber, was die Frauen dort, was das für ein Widerstand ist. Also da geht es nicht darum, einfach nur ein Kopftuch abzusetzen und zu sagen, ah, ich bin jetzt frei. Da ging es darum, bewusst zu entscheiden, wenn ich erwischt werde, bin ich auf einer Liste der Hinrichtung. Das ist ein anderer Widerstand. Also ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, was das für ein Widerstand ist hier in Deutschland, also in westlichen Kontexten, die wir führen, und Widerstand in diesen Kriegs- oder Konfliktsituationen, wo es darum geht, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ich möchte eigentlich noch existieren. Wenn ich diesen Widerstand aber betreibe, bedeutet, meine Existenz kann morgen eigentlich nicht mehr vorhanden sein. Das gilt für KurdInnen, die im iranischen Kontext auch die Revolution ja mitbetrieben haben. Deswegen finde ich, wenn wir für den Widerstand hier in Deutschland sprechen, müssen wir auch von dem privilegierten Widerstand sprechen. Also dass wir uns trauen zu demonstrieren, dass in der UdK das passiert ist, dass jetzt quasi wirklich wieder marginalisierte Gruppen bzw. Stimmen, die schon sowieso unsichtbar waren, noch unsichtbarer gemacht werden. Das ist etwas, was ein Widerstand hier in den westlichen Kontexten mit sich gibt, nämlich sich zu trauen, auf die Straße zu gehen. Und die Konsequenz ist nicht, dass ich morgens Angst habe, für die jetzt diese Widerstand gemacht haben, zu sterben, aber für JüdInnen, für marginalisierte Gruppen, von Rassifizierten, das sind die Stimmen, die sagen, es kann sein, dass ich morgen eigentlich nicht auf der Straße existieren kann, weil irgendjemand mich angreifen wird. Das passiert gerade hier in Deutschland, und das finde ich gerade sehr, sehr kritisch. Und da wird zu wenig darüber gesprochen, dass auch Türen beschmiert werden, dass und so weiter. Ich hatte letztens einer Freundin erzählt, dass eine Schülerin mich gefragt hat, naja, aber JüdInnen sind doch total frei. Und dann habe ich gefragt, ist dir bewusst, dass jede Synagoge in Deutschland eigentlich polizeiüberwacht ist? Also das ist den SchülerInnen gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, dass JüdInnen, die eigentlich religiös etwas erleben möchten, erstmal mit der Polizei konfrontiert werden. Und diese Diskussionen werden nicht geführt, deswegen sind das für mich zwei verschiedene Widerstände, wenn wir darüber sprechen. Und gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass für das, was jetzt gerade passiert, eine fehlende Sprache existiert. Wir versuchen, den Begriff Widerstand in Kontexten wie des Zweiten Weltkriegs und so weiter und auch von anderen Kriegssituationen auf Deutschland zu projizieren, und das passt nicht. Das, was hier in Deutschland passiert, ist eine andere Geschichte, und eine Geschichte der Unsichtbarmachung, der Verschiebung des Konfliktes. Und das ist wieder passiert, dass irgendwelche Leute bestimmen, ob jüdische Stimmen oder nicht oder ob marginalisierte Stimmen zu Wort kommen oder nicht. Und dann komme ich zu dem Begriff des Wirs. Ich habe da kriege ich immer Gänsehaut, weil zurzeit auch sehr viel passiert. Wir sind gemeinsam, wir sind pro das und das. Ich frage mich, wer ist wir? Also von welchem Wir sprechen wir denn da? Weil ich habe in der Revolution, der Xinjiang, ich bin nicht in den Demos gegangen, weil die Iraner, die damals demonstriert haben, haben auch dafür demonstriert, dass KurdInnen hingerichtet werden. Also ich konnte nicht in diesen Widerstand gehen. Und das wurde nicht sichtbar gemacht. Also es wird zu schnell von einem Wir gesprochen, von alle sind für Frieden, alle wollen, dass ZivilistInnen, die gerade betroffen sind, sichtbar werden. Aber wer ist wir? Wer ist alle? Und ich glaube, dass diese Vermischung gerade in Deutschland sehr, sehr viel stattfindet. Ich zum Beispiel kann nicht tolerieren, dass das, was die türkische Demonstration gerade, nicht weil ich Kurde bin, sondern es fand eine parallele Pro-Israel-Demonstration, eine Riese, Erdogan ist hier und am gleichen Tag greift der drei Städte in Kurdistan an. Also da kann ich nicht, also dieses Wir ist für mich da nicht existent und wir müssen das hinterfragen, weil das plötzlich für die Stimmen, die sowieso nicht deutlich werden, das wird ein Haufen von nichts. Also wir verschwinden in diesem Haufen und deswegen triggert mich dieses Wort Wir, also nicht, weil die Arbeit von der Arbeit, das passiert, also das bekomme ich mit. Warum können wir nicht zusammenhalten, weil wir ja alle Rassismus und Antisemitismus erleben. Aber wer ist das Wir?
Eben, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was mir für mich so quasi so kaum erträglich ist, zu wissen heute, dass dieses Wir, was meine Großmutter da proklamiert, gar kein Wir ist, an dem sie überhaupt teilhaben kann. Also sie ist in diesem Wir nicht einfach, weißt du, das geht gar nicht. Also sozusagen, es ist ein Wunsch, die Artikulation eines Wunsches, der sich nie erfüllt hat und der sich wahrscheinlich auch nie erfüllen wird. So.
Ja, und es ist wenn du den Begriff, den hast du eingeführt, ich zitiere dich, Kulturtechnik, und ich glaube, ich wirf das jetzt einfach in den Raum, du kannst damit machen, was du möchtest, ich glaube, es ist eine Strategie des Kulturbetriebes, und ich sage das als bildende Künstlerin, diese Begriffe auch bewusst zu verwenden, als es um die Ausstellungen ging, wo es um Rassismus, Kolonial, Dekolonialisierung und Antisemitismus ging, auch diese Begriffe zu verwenden. Ihr könnt das zeigen. Das sind wirklich Begriffe, Sprachen, die etabliert wurden, und ich von Anfang an gesagt, das ist zum Scheitern verurteilt. Weil hier wieder eine Masse von Begriffen zusammengeführt werden. Und das sind Techniken, die eben schon verwendet wurden, auch im Zweiten Weltkrieg. Dass wir gehören zusammen. Ich kenne das halt vom Regime von Saddam Hussein. Der hat auch immer gesagt, wir, und hat dann die Kurde in ganz kleinen, also ne, diese Begriffe kennen. Und das hat der Kulturbetrieb, Entschuldigung, auch weitergeführt, und ich hinterfrage das. Also ich glaube wirklich, das ist eine Technik, die bewusst, und da bestehe ich auf das Wort, aus Ignoranz und verwendet wurden, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo gerade nach dem 7. Oktober, und ich finde es ehrlich gesagt, das müssen wir auch mal aussprechen, grausam, dass erst sowas passieren muss, dass wieder darüber gesprochen wird, dass das passiert ist. Also brauchen wir immer einen 7. Oktober, damit Deutschland wieder sagt, ja, Antisemitismus, ach ja, stimmt. So, das ist der Schmerz, den ich auch mitbekomme und ich den fühlen kann, wenn man den überhaupt so sagen darf.
Ja, danke, Horwin. Das mit dem Wir nehme ich mir zum Herzen, deshalb sage ich, es gibt aber vielleicht ein Ihr. Denn falls es Fragen gibt aus dem Publikum, dann könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Es gibt eine Person mit einem Mikrofon, genau, die wird gleich rumgehen. Davor möchte ich erstmal ganz vielen Dank sagen an Leon und Horwin und möchte euch aber ganz zum Schluss eigentlich noch eine ganz kurze Frage stellen, die schnell zu beantworten ist, nämlich wogegen seid ihr eigentlich im Widerstand?
Hat er gerade gesagt, kurz? Warte mal, ich bin gegen deine Frage im Widerstand.
Ja, das reicht mir, danke schön.
Wehe, du hast drei Sätze. Nee, ich. Achso, wir sind gegen, im Widerstand gegen die Frage.
Wir sind gegen Fabian.
Das sind wir.
Okay, vielleicht gibt es noch. Es war ein gutes Beispiel. So, ja. Behalt doch das Mikrofon in der Hand, dann kannst du schneller zum nächsten gehen.
Erstmal vielen Dank für diese wirklich ganz tolle und erkenntnisreiche Diskussion an euch beide oder an euch drei. Das war wirklich toll. Meine Frage richtet sich so ein bisschen auf, da war noch nicht die Rede so richtig von, welche Rolle spielen eigentlich Bilder? Weil ich den Eindruck habe, dass Bilder des Widerstands ganz entscheidend sind und dass es vielleicht auch kein Zufall ist, oder das wäre jetzt sozusagen meine etwas pauschalisierende und ein bisschen provokante These, dass es zwar einen Aufruf jetzt im deutschsprachigen Raum aus dem Literaturbetrieb gab, also zur Solidarität mit Israel gegen Antisemitismus, den unter anderem ja auch zwei Nobelpreisträgerinnen unterschrieben haben, mit Hertha Müller und Elfriede Jelinek. Und das war eine ziemlich lange Liste tatsächlich aus dem Literaturbetrieb, der mit Sprache arbeitet, der vielleicht, oder man könnte sagen, vielleicht auch ein Verständnis von Begriffen hat oder noch in Begriffen denken kann. Und ich frage mich, also jetzt ohne das so zu stark als Polemik gegen die bildende Kunst zu richten, aber hat es vielleicht was zu tun damit, also mit diesem Medium des Bildes, und es war, von Social Media war ja auch schon die Rede, dass es da eine gewisse, ja, auf eine Art eine Verkürzung, eine Emotionalisierung und eine, vielleicht auch eine Enthistorisierung gibt und eine zunehmende Unfähigkeit, in Begriffen einfach zu denken.
Applaus für die Frage. Ja, für die Frage.
Ja, nee, richtig, nee, Künstler nein. kennen keine Wörter. Oder sie kennen die Bedeutung nicht.
Nee, na klar. Robin, du hast dich gerade... Ja, würde das kommen. Also, ja, ist, glaube ich, könnte man wahrscheinlich den ganzen Abend drüber reden. Sehe ich aber genauso. Also es gibt irgendwie wenig Bewusstsein für Sprache in der bildenden, also, oder ich würde sagen, ja, die bildende Kunst ist ein Ort, wo die Konflikte, die wir gerade erleben, besonders stark auftreten. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein Unbewusstsein für Sprache gibt. Ich habe auch das Gefühl, dass möglicherweise Bilder, Sprachbilder, auch Sprache überdehnen oder Definitionen von Begriffen verändern. Also dass es vielleicht einen ganz anderen Umgang auch mit Sprache gibt. Also ein ganz anderes Bewusstsein, dass man es viel spielerischer verwendet, Begrifflichkeiten aus der Definitionsebene heraushebt. Ich habe wahrscheinlich einige Ideen dazu, warum das so ist, könnte es jetzt aber auch nicht ganz konkret benennen. Wir haben beim letzten Vortrag hatten wir jemanden auf dem Podium, der auch heute im Publikum sitzt, der von der Avantgarde gesprochen hat. Und ich denke, das ist schon etwas, wofür die Kunst sehr anfällig ist, die bildende Kunst. Also zum Beispiel ein Beispiel, ja. Die innere, also die antithetische Bindung, die innere. Wir haben ja zum Beispiel in der, weil ich jetzt schon mit der DDR angefangen habe, wir hatten ja die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Und da waren einige Leute, die sich heute wiederfinden im Querdenkermilieu. Vera Lengsfeld, Monika Barbe und so. Das sind so Leute, die sind im Umfeld dieses Regimes der DDR völlig unauffällig gewesen, weil sie waren mit ihrer Querulanz im Widerstand, also gegen ein tatsächliches Regime, und plötzlich finden sie sich in der Demokratie wieder und sie machen genau das Gleiche, was sie vorher in der DDR gemacht haben, nur richtet sich das auf einmal gegen eine Demokratie. Und ein bisschen so kommt mir das manchmal in der Kunst auch vor, dass man quasi aus so einem Distinktionszwang heraus, ihr wisst, was ich meine, plötzlich mit allem in den Widerstand tritt, auch wenn es noch so sehr die Grundlage des eigenen Arbeitens eigentlich überhaupt erst darstellt. Das ist etwas, was ich glaube, was ich weiß nicht, ob es in der Literatur genauso ist, ich weiß nicht. So, aber das ist etwas, was mir zumindest sehr vertraut ist. Und Ja, genau. Und ansonsten ist es natürlich so, dass, tja, ich weiß nicht, ob die Kunst eher die Welt der Märchen ist im Vergleich zur, bei der Literatur das abdeckt. Ich kann es nicht sagen, aber es ist, ich denke, du hast recht. Es ist ein bildende Kunst Spezialproblem mehr noch als in anderen Bereichen. Vielleicht aber auch, Entschuldigung, weil es eben ein sehr internationalisierter Bereich ist. Also wenn wir von der Literatur sprechen, die Leute schreiben in einer bestimmten Sprache, schreiben in einem bestimmten Kontext, haben dort auch nochmal vielleicht ein engeres Koordinatensystem. In der Kunst wird sich da sehr viel spielerischer in allen möglichen Argumentationsräumen bedient, wie man es gerade passend hat oder braucht.
Ja, danke für diesen schönen Satz. Die bildende Kunst ist die Vera Lengsfeld der Künste oder so. Du willst noch was sagen?
Ich glaube, was mir aufgefallen ist, die Sprache, die verwendet wurde, wenn es um Texte ging oder um begleitende, also wenn es um Videoinstallationen der bildenden Kunst ging, vor allem in den letzten Jahren, ist es, dass es immer so erklärende Texte sind, die nochmal die Kunst oder das, was da abgebildet wurde, nochmal unterstützten. Und deswegen ganz spannend die Frage, inwiefern da Literatur noch eine Rolle spielt und welche Form von Texten, also Text verwendet wird. Ist das Poesie oder ist das Poetry Slam, was da verwendet wurde? Und ich hatte das Gefühl, es hatte plötzlich den Trend der Erklärung. Also die Texte waren immer erklärend, obwohl, ob sie jetzt auf einer Leinwand gekommen sind oder ob das ein Begleittext für ein Video war oder halt eine Off-Stimme, eine erzählende Stimme. Deswegen finde ich, dass die, wenn es literarisch benutzt wurde, dann hatte es die Erzählstimme der, also wir erklären, wir wollen euch bilden. Und deswegen finde ich schon, das ist eine berechtigte Frage, aber meine Beobachtung ist, inwiefern das die Texte, die da verwendet werden, noch überhaupt das Kunstwerk unterstützen oder eher so für Bildungsaufträge verwendet werden.
Darf ich eine Frage? Aber findest du denn, also Kunstausstellungstexte, und wenn sie noch so erklärend sind, hast du denn das Gefühl, dass sie wirklich was erklären? Ich habe meistens das Gefühl, dass die völlig nichtssagend sind.
Das habe ich nicht gesagt, aber ich denke, das ist den Schein darstellt, wir wollen was erklären, und in diesen Erklärungen werden Sachen wieder reproduziert, wofür wir den ganzen Tag ja gesprochen oder den ganzen Abend, nämlich da werden nämlich rassistische und antisemitische Strukturen manifestiert, an der Oberflächlichkeit und an den Erklärweisen, wie das passiert.
Okay, wir haben noch eine Wortmeldung.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu der Diskussion. Horwin, am Schluss hattest du eine relativ provokante Frage gestellt. Und zwar muss sowas wie der 7. Oktober passieren, damit wir wieder über Antisemitismus reden. Und ich möchte jetzt keine Antwort geben, sondern eigentlich eine andere Frage zurückstellen. Und zwar, reden wir über Antisemitismus, behandeln wir Antisemitismus, oder ist es vielleicht auch provokant gesagt so, dass wir eher den Antisemitismus in anderen, in dem anderen austreiben wollen oder im anderen bekämpfen oder so diese, also vielleicht um nochmal mit dem Beispiel Documenta zu kommen, dass die deutsche Gesellschaft die Documenta unterstützt hat und es war alles toll und viele Leute haben gesagt, die Bilder sind alle nicht antisemitisch und auf einmal und irgendwann war es aber so sichtbar und so eindeutig, dass die antisemitisch sind. Und dann wurde dazu übergegangen, naja, aber die sind ja aus dem globalen Süden und die dürfen das quasi in Anführungszeichen. Also so den eigenen Antisemitismus auf jemanden anderen zu projizieren und genau.
Ja. Ganz kurz, da steckt ein kleiner Widerspruch drin. Ja. Weil tatsächlich, ja, das gibt es, den Antisemitismus, auch den Antisemitismus externalisieren, was ja selbstverständlich schon Antisemitismus ist. Aber was du ja gesagt hast, ist, dass sich Antisemitismus legitimiert, indem man sagt, das kommt aus dem globalen Süden und das muss man so hinnehmen oder wir sind provinziell, wenn wir das nicht hinnehmen. Das ist was anderes. Das bedeutet nämlich, dass man eigentlich eine Legitimität findet für Antisemitismus und diesen Antisemitismus sogar noch quasi auszeichnen kann oder sich selber für sein eigenes Verständnis dieses Antisemitismus gegenüber auszeichnen kann für als eine Form von Weltoffenheit, Weltgewandtheit. Also das sind, glaube ich, nochmal zwei unterschiedliche Dinge, die sicherlich zusammengehören in so irgendeinem dialektischen Verhältnis, auch keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist, so, dass man einerseits, das ist so wie mit dem Historikerstreit, ne? Man sagt, man sagt irgendwie, das ist eine asiatische Tat. Das heißt, man externalisiert die eigene Gewalttätigkeit einerseits, so, ne? Und andererseits legitimiert man auch die eigene Gewalttätigkeit. Und das ist so ein bisschen, was hier auch passiert ist. Das ist, also abgesehen davon, dass es natürlich großer Schwachsinn ist, was da behauptet wird, weil Antisemitismus, der funktioniert immer, der hat eine kulturelle Funktion, der hat eine bestimmte Darstellungsform oder eine mannigfaltige Darstellungsform. Aber es ist natürlich auch eine Form der Entlastung und es ist natürlich auch ein bisschen eine perfide Art und Weise, sich den eigenen Antisemitismus irgendwie zu erlauben. Und das ist nochmal was anderes, als ihn bei anderen austreiben zu wollen, würde ich sagen.
Also im Grunde genommen hast du eigentlich schon fast alles gesagt. Ich glaube, was du vielleicht auch, wo du vollkommen recht hast, ist, diese ganzen Diskussionen führen dazu, dass wir ständig den Antisemitismus bei anderen irgendwie rauskriegen im deutschen Kontext. Wir müssen auch vielleicht auch hier bleiben, weil das im anderen Bereich auch anders funktioniert bzw. anders sichtbar wird. Es ist das Gleiche als die Bewegung, nicht das Gleiche, als die Bewegung Black Lives Matter passiert ist, haben wir angefangen, über die sogenannte die Generation der schwarzen Position hier in Deutschland zu sprechen. Also ich meine, es ist immer so ein Trend geworden fast. Und ich bin der Meinung, dass diese Diskussionen oder diese Themen eigentlich durchgehend in diesem System besprochen werden müssen. Wir brauchen das nicht. Und das, was du beschreibst, passiert eigentlich. Ich wurde sehr oft damit konfrontiert, ja, bist du jetzt nicht auch so? Also dieses Übertragen, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, wir sind uns hoffentlich einig, ich würde sagen, Leon und ich sind uns, glaube ich, einig, dass es eben darum geht, das sichtbar zu machen, wenn das passiert. Diese Übertragungs-, so, ja, wir sind nicht antisemitisch, aber ihr seid die Antisemiten oder wir sind nicht rassistisch, ihr seid rassistisch. Und im Grunde genommen ist das in der Dokumentardiskussion sehr viel passiert, aber nicht nur da, es passiert jetzt gerade sehr viel mehr. Und ich glaube, wir müssen das festhalten, um nicht die Diskussion klein zu lassen, dass es ein Trend wird. Es ist jetzt ein Trend, weil ein Ereignis passiert ist. Und das ist leider auch mit Black Lives Matter passiert. So.
Ja, vielen Dank. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut, was ihr gesagt habt. Schade, dass die dritte Referentin nicht da ist, weil ich glaube, dann wäre es interessant zu diskutieren, worin unterscheiden sich eigentlich die unterschiedlichen Positionen und was quasi als Widerstand geframed wird. Weil abgesehen davon, was jetzt in den jeweiligen Konflikten passiert und ob jetzt Putin Nazi ist und so, das wurde jetzt auch nicht widersprochen bisher, aber zumindest auf den deutschen Kontext lässt sich ja ziemlich gut sagen, dass die Rolle von, also wie jetzt ukrainischer Widerstand im Gegensatz zu israelischer Verteidigung oder kurdischem Widerstand diskutiert ist, ganz, ganz anders ist. Also es gibt total, also wer im Kulturbetrieb ist, nicht für die Ukraine, dass sie gewinnt, dass die Waffen kriegen, Museen werden, kriegen die Fahnen, Cocktails werden umbenannt, was weiß ich, welche Empathie es da alles gibt für. Aber wenn man die Empathie nach dem 7. Oktober oder für das, was ständig auch sonst in Kurdistan passiert, da gibt es das eben nicht. Warum werden da nicht Cocktails umbenannt, Fahnen ständig gehisst oder so? Und das ist, glaube ich, ziemlich anders, dass quasi die beiden Positionen, die er jetzt ein bisschen stark gemacht hat oder nicht repräsentiert, aber für die er quasi auch ein bisschen gesprochen hat, diese marginalisiert, repressiv, unterdrückt, niemand nimmt sich dieser Probleme wirklich an. Natürlich sagt Deutschland, sie sind nicht Staatsräson, aber dann wird er auf den nächsten UN-Treffen, das, dies, dann kommt Erdogan, ist ein cooler Typ, Katar sowieso, die alle Supporter des Islamismus und Antisemitismus. Und worauf ich eigentlich ein bisschen hinaus will, erstmal eine Kommentierung dieser Veranstaltung, weil der ist eigentlich durch die drei Ukraine, Israel und Kurdistan quasi so eine Art Ähnlichkeiten hergestellt werden, die wir nochmal, glaube ich, besser besprochen hätten werden können. Und dann, dass der quasi aus meiner, so wie ich das einschätze, quasi ganz viele, die für den ukrainischen Widerstand sind, auch kein Problem haben mit der Hamas. Und dann die Frage ist, wo kommt das her? Also warum ist dieser eine Widerstand cool und der andere nicht? Und dann ist ja vielleicht wirklich eine Frage, dass das irgendwie total gut zu so einem postnarzisstischen Deutschland passt. Gegen Russland sein, das ist immer gut, aber für Juden oder für rassistisch Betroffene, das passt halt nicht mehr rein. Das ist so ein bisschen, wo ich drauf hinaus wollte und eigentlich auch ein bisschen so das Veranstaltungsformat problematisieren möchte, aber sehr, sehr glücklich bin, dass ihr das gesagt habt, was ihr gesagt habt.
Wollt ihr darauf also, nochmal reagieren?
Ich würde eine Sache sagen, die man, also ja, hast natürlich recht, stimmt, so, da gibt es Unterschiede. Ich kann vielleicht eine Sache sagen als Gemeinsamkeit, die mache ich mir jetzt zumindest mal aus. Und das mache ich auch an einem persönlichen Beispiel. Also mein Neffe ist in der Armee in Israel, der ist im Gazastreifen. Der hat vor, weiß ich nicht was, vor 3 Monaten öffentlichkeitswirksam, in Anführungszeichen, vor seinen paar Followern auf Instagram seinen Armeeausweis zerschnitten als Protest gegen die Regierung, also sozusagen im Rahmen der Demokratiebewegung. Aber es hilft ihm ja nichts, wenn der 7. Oktober oder wenn sowas passiert, dann geht er in die Armee. Das heißt, man kann sich das nicht aussuchen. Und ich glaube, das ist etwas, was für die meisten Leute überhaupt nicht vorstellbar ist. Dass es bestimmte Situationen gibt, die so existenziell bedrohlich sind, dass man sie sich nicht ausdenken kann. Der kann sich halt nicht überlegen, ich habe auch aber vor 3 Wochen meinen Ausweis zerschnitten, ich bin doch jetzt nicht mehr in der Armee. Natürlich geht er in die Armee, weil es geht um alles. Und ich glaube, viele Leute, die der Meinung sind, sie würden in den Widerstand gehen gegen irgendwas, haben überhaupt nicht diesen Bezug zu einer existenziellen Bedrohung. Das ist wahrscheinlich etwas, was in irgendeiner Weise eine Ähnlichkeit hier darstellt. Dass es unabhängig davon ist, welche politische Position man hat, wie man sich irgendwie positioniert oder irgendwas, wenn es existenziell wird, bleibt einem nichts anderes übrig, als das alles im Prinzip hinter sich zu lassen und dann zum Beispiel in den Krieg zu gehen. Und alle anderen Fragen richten sich natürlich vielmehr an etwas Äußeres, also an die Projektion. Welche Rolle spielt Israel? Ich bin ganz fest davon überzeugt und ich würde das auch immer durchdiskutieren, dass Israel als Staat genau die gleiche Funktion einnimmt, die Juden auch ohne Staat immer eingenommen haben und erfüllen mussten oder erfüllt haben, ob sie wollten oder nicht. Nur, dass der Staat jetzt natürlich wehrhaft ist, im Gegensatz zu dem, was die Jüdinnen und Juden über Jahrhunderte Jahre ohne Staat waren und ohne Militär. Auch das wird ihnen natürlich verübelt. Ne? Wir haben aber trotzdem im Kontext von der Ukraine viele Leute gesehen, die Forderungen gestellt haben nach Waffenstillstand und diese Forderung wurde nie Richtung Russland gestellt, weil mit wem soll man denn da reden in Russland? Also das ist ja auch so, natürlich redet man immer in die Richtung der Leute oder der politischen Entität, bei der man eigentlich weiß, dass man überhaupt mit ihnen reden kann. Und genau das ist es am Ende, was man ihnen auch zum Vorwurf macht. Das Authentische ist das, was nicht ansprechbar ist, was sozusagen unangreifbar, unhinterfragbar ist, was sozusagen so stark konturiert ist, dass man da überhaupt gar keine Frage mehr stellen muss. Und genau das wünscht man sich ja für sich selbst auch, unhinterfragbar zu sein, keine Frage beantworten zu müssen. Und ich glaube, an dieser Stelle zwischen Realität von Widerstand und Projektion, da gibt es schon Ähnlichkeiten. Da gibt es ja auch Überschneidungen in den Milieus. Also wenn wir, da gibt es ja ganz klare Überschneidungen in den Milieus, wenn wir jetzt über Leute wie Ulrike Gero oder so reden, ne, da gibt es ja so ein paar Leute. Aber es stimmt, es gibt so Abstufungen, es gibt Sympathieabstufungen und es ist schon so, dass wenn es um Israel geht, sich irgendwie sehr viele Leute ganz persönlich angesprochen fühlen und da steckt natürlich dann auch nochmal die Frage drin, woran das liegt, aber das müssen wir vielleicht ein andermal besprechen.
Ich glaube, wir haben den Ansatz versucht, weil ich will nicht von wir sprechen, als ich den Begriff wir eingeführt haben, weil im Grunde genommen es genau darum geht, dass innerhalb der kurdischen Gemeinschaft auch ein verbreiteter Antisemitismus existiert und Rassismus gegenüber schwarzen Personen und das wird wenig bis gar nicht diskutiert, weil es darum geht, den Widerstand der Kurdinnen auf einer anderen Art und Weise zu zeigen, dass sie überhaupt existieren. Da sind wir nicht so weit reingegangen, weil im Grunde genommen wir den Begriff ein bisschen anders besprochen haben. Aber ja, das existiert, da gebe ich dir vollkommen recht, dass wir auch als zum Beispiel Geflüchtete oder Zugewanderte, vor allem schwarze Personen in Ukraine angekommen sind, was das für Bilder waren, das erkennen wir und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die nebensächlich passieren, die nicht besprochen werden. Und das ist das, was ich meinte mit, es passiert in Deutschland eine Sprache, die eine gewisse Verschiebung der Thematik mit sich bringt und eine Verschleierung dessen, was eigentlich in die Tiefe gehen könnte. Und das habe ich versucht, vielleicht ist nicht so gut rübergekommen, aber ich bin der Meinung, dass gerade in einem Kulturbetrieb eine bewusste Sprache verwendet wird, um eben sowas zu verhindern, gerade in der bildenden Kunst auch. Und das haben die Ausstellungen, die gerade in Berlin Biennale auch nochmal gezeigt, da ging es um ein Thema, hier Kolonialismus. Und dann dachte ich so, ja, aber was ist innerhalb des, wo finden nochmal da die kritischen Stimmen statt? Wo ist der Widerstand da drin? Und da bin ich vollkommen mit dir. Danke für den Hinweis.
Okay, ganz vielen Dank für eure Wortmeldung. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, danke Leon und Hovin, dass ihr heute hier wart. Danke an Katja auch. Und wir sehen uns an der Bar.